Herzlich willkommen zu Just Add Digital, dem Podcast zum Thema digitale Transformation. Unser heutiger Gast brennt für Unternehmertum. Kein Wunder also, dass er bereits 2008 die Chancen und Möglichkeiten der Fintech-Branche erkannt hat und ein Business aus anspruchsvollen Lösungen zur Datenintegration und Analyse basierend auf Technologien der künstlichen Intelligenz für den Finanzsektor machte. Das hat so hohe Wellen geschlagen, dass die Schufa 2019 sogar die Mehrheitsbeteiligung erworben hat.
In seiner Freizeit reist der promovierte Wirtschaftswissenschaftler gerne und packt im Winter am liebsten das Snowboard aus. Momentan übt er sich allerdings vor allen Dingen im ganz normalen Wahnsinn des Homeschoolings. Und wie man trotzdem weiterhin die Finanzbranche revolutioniert und wie es um die Goldgräbermentalität in diesem Bereich steht, über all das und vieles mehr sprechen wir heute mit dem CEO und Gründer von FinAPI, Dr. Florian Hagen. Ja, grüß dich Florian. Wir freuen uns sehr, heute einen Vertreter von so einem engen Partner von Almato auch hier begrüßen zu dürfen. Vielleicht zum Start. Wie geht's dir? Wie war so dein Start in den Tag?
Ja, mein Start war typisch chaotisch, wie bei vielen Eltern momentan. Angefangen mit schnell aufstehen, dann Homeschooling, dann Kinder, einen in den Kindergarten verparkt, den anderen bei einer Freundin verparkt und jetzt habe ich bis mittags Zeit mit euch und dann muss ich wieder Kinder abholen. Also so das typisch hektische Corona-Familien-Eltern-Dasein,
ja. Aber da, würde ich mal da sagen. Hat man sich ja inzwischen auch schon fast dran gewöhnt. Also so geht es mir zumindest. Das ist ja, man ist ja froh, wenn man ab und zu mal noch jemanden in die Schule schicken kann.
Da ist was Wahres dran. So ist es. Zumindest jeden zweiten Tag ist
das. Genau, ja, so ist das bei uns auch.
Sehr gut. Aber ja, Florian, du kennst dich auch mit der Optimierung von Prozessen aus. Deshalb sehe ich da auch gar kein Problem, dass du das Family Business auch wunderbar managst. Kommen wir zum Thema des Tages. Wir wollen mit dir über die Digitalisierung sprechen und insbesondere natürlich das Unternehmen FinAPI, da bist du der Geschäftsführer. Ihr habt euch mit FinAPI auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen spezialisiert, versteht euch als mittelständisches Fintech. Ihr arbeitet auch eng mit der Schufa zusammen, die ja auch Mehrheitsanteile an FinAPI besitzen. Hinter eurem Geschäftsmodell steckt laut eurer eigenen Aussage weit mehr als nur eine Banking-API, wie der Name des Unternehmens vermuten lassen könnte. Kannst du für unsere Hörer zu Beginn mal so einen kleinen Einblick geben in die Welt von FinAPI? Also wo kommt ihr her? Wie kam die Kooperation mit Schufa zustande? Und was umfasst euer Produktportfolio?
Gerne. Also zunächst mal sind wir ein PSD2-Banking-Daten-Aggregator. Das klingt jetzt etwas technisch, aber was ist die PSD2? Die PSD2 ist eine EU-Vorschrift oder Regulierung, die es den Banken vorschreibt, Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, damit Drittdienste, und das sind wir, auf Kontodaten zugreifen kann, sofern der Endkunde dazu seine Zustimmung gibt. Die Zustimmung ergibt er immer, indem er einfach seine Online-Banking-Zugangsdaten eingibt. Ja, und diese Bankdaten, die können wir für unsere Kunden, wir sind ein B2B-Anbieter, herunterladen und sie dann in irgendwelchen Anwendungen zur Verfügung stellen. Welche Anwendungen das sein können, können wir gleich drüber sprechen. Das Entscheidende, warum sind wir mehr als reiner Datenlieferant? Das ist darin begründet, wenn ich heute mit Bankdaten arbeite, dann hilft mir das relativ wenig, wenn ich einen Kontoauszug habe. Ich muss eigentlich wissen, was sind das für Daten? Was ist zum Beispiel ein Einkauf? Was ist ein Restaurantbesuch? Was ist für die Steuer eine relevante Spende? Oder was ist eine Gehaltszahlung, wenn ich mich um Bonitätsmerkmalen kümmere? Das heißt, wir kümmern uns insbesondere auch darum, die Kontotransaktionsdaten interpretierbar zu machen, damit unsere Kunden dort dann wirklich in die Prozessoptimierung einsteigen können.
Wenn wir jetzt so ein bisschen darauf eingehen, für wen eure Lösungen dann gedacht sind, dann sprechen wir da sicherlich ja nicht nur von Finanzdienstleistern oder von Banken klassischerweise, sondern da gehen wir wahrscheinlich noch weit.
Ja, das ist eigentlich das Spannende momentan zu sehen, wer eigentlich alles Kontotransaktionsdaten in irgendwelchen Prozessen benötigt. Und da haben wir ein wirklich breites Spektrum. Mhm. Ein Service, den ich zum Beispiel selber ganz spannend finde, ist ein Kunde von uns, nennt sich vermietet.de. Die haben eine Software geschrieben, bei der ich meine Bankkonten einbinden kann. Und dann schaut die Software automatisch, ob Mieten bezahlt wurden. Wenn ich eine Mietwohnung habe, dann wird automatisch geschaut, ist die Miete eingegangen. Und wenn die Miete nicht eingegangen ist, dann kriege ich eine Benachrichtigung automatisch und kann automatisiert dann auch eine Erinnerung an den Mieter schicken. Also diese ganzen persönlich privaten Prozesse, bei denen ich immer die Mieteingänge manuell auf dem Konto auszuprüfen musste, wird durch diese Software in Verbindung mit unserer Schnittstelle abgenommen. Und somit ist es ein gutes Beispiel für eine Prozessoptimierung im privaten Bereich. Ganz klassisch sind wir aber in ganz vielen Buchhaltungssystemen natürlich verbunden, wo E-Commerce-Shops einen Zahlungseingang automatisiert abgleichen. Mhm. Hat ein Kunde eine Rechnung bezahlt, damit ich dann vollautomatisiert zum Beispiel die Leistung freischalten kann oder ein bestelltes Produkt herausschicken kann. Das ist so die klassische Anwendung.
Mhm. Du hattest ja vorhin schon das PSD2-Thema angeschnitten. Vielleicht nochmal, um da nochmal ein bisschen die Brücke zu schlagen. Das hat ja so ein bisschen Konnektivität mit dem Thema Open Banking. Das ist ja eins der Buzzwörter rund um die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen. Und man sagt ja, mit dieser Zahlungsrichtlinie PSD2 gewinnt es an Fahrt und es hat auch einige Auswirkungen für die ganze Branche. Für alle Nichtbanker, was hat sich denn ganz konkret jetzt für den Verbraucher, für den Händler und für den Zahlungsdienstleister geändert und wie habt ihr mit FinAPI darauf reagiert?
Also das ist wirklich eine spannende Frage, weil hier auch in der aktuellen Diskussion relativ viel vermischt wird. Zunächst mal ist die PSD2 ist eine Verbraucherschutzrichtlinie. Sie ist für den Verbraucher, für den Bankkontoinhaber gemacht worden, um seine Daten vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Was bedeutet das ganz konkret? Zunächst mal hat die PSD2 einen Paradigmenwechsel eingeläutet, indem sie definiert hat, dass die Bankdaten dem Bankkunden gehören. Davor haben Banken häufig argumentiert, ja, das sind ja unsere Daten, du bist zwar ein Kunde, aber es sind die Daten der Bank. Und die PSD2 sagt ganz klar, diese Bankdaten gehören dem Endkunden und der Endkunde hat die Hoheit darüber und wenn der Endkunde diese Daten in irgendwelchen Drittsoftwareprogrammen verwenden will, dann darf er das und die Bank darf das nicht verhindern. Mhm. Also von der Seite her ist es erstmal ein Paradigmenwechsel, ganz wichtiger, weil davor haben sich Banken teilweise quergestellt, Kunden an die Daten heranzulassen und haben so den Wettbewerb aktiv blockiert.
Ja, und es ist ja auch gar nicht im Sinne des Nutzers gedacht, also wenn man jetzt mal an das eigene persönliche Banking denkt, aus Kundenperspektive, wahrscheinlich hat niemand mehr von uns nur noch ein Konto bei einer Bank. Und natürlich möchte ich aber trotzdem, auch wenn ich mehrere Konten bei verschiedenen Banken habe, einen Überblick über meine kompletten Transaktionen haben, übergreifend über alle Banken. Und da ist natürlich die PSD2 wirklich im Sinne des Nutzers, weil man eben alle seine Zahlungsverläufe an einer Stelle bündeln kann und in den Multibanking-Apps ja darstellen kann, so wie man das eigentlich auch als Nutzer einfach erwarten würde oder wie man es auch bei der klassischen Haushaltsplanung zuvor manuell machen musste. Und so hat man jetzt eben die Möglichkeit, da viel kundenfreundlicher auch entsprechend diese Daten aufzubereiten.
Absolut. Und ein wirklich zweiter elementarer Baustein ist, dass die Daten nur noch mit Zustimmung des Kontoinhabers herausgegeben werden dürfen. Das war vor der PSD2, gab es auch schon Dienstleistungen. Wir haben auch schon vor der PSD2 am Markt operiert. Dort konnte man dann aber einmal sein Konto verbinden und das war dann für alle Ewigkeit verbunden. Und wenn der Verbraucher das irgendwie vergessen hat, dass er irgendwo bei einem Service mal sein Bankkonto Daten hinterlegt hat, dann hat er das nie mehr mitgekriegt, wer alles auf seine Bankdaten zugreift und wie er das macht. Das wurde jetzt durch die PSD2 festgeregelt, dass mindestens alle 90 Tage muss der Verbraucher die Freigabe wieder bestätigen durch Eingabe einer TAN und er kann diese Freigabe jederzeit widerrufen. Mhm. Und auch das ist ein ganz starker Fokus für den Verbraucherschutz. Ich sage das deswegen so deutlich, weil teilweise es kontrovers diskutiert wird, dass Firmen auf Bankdaten zugreifen, aber der Gegenteil ist der Fall. Es geht aktuell nichts mehr ohne das explizite Einverständnis des Verbrauchers.
Absolut, ja, das muss man häufig nochmal hervorheben, weil mir begegnen auch immer mal wieder die Artikel, wo eben sehr kontrovers darüber diskutiert wird und sehr missverständlich über die PSD2 gesprochen wird. Und ja, wir entwickeln ja selbst auch verschiedene Multibanking-Apps, auch in Zusammenarbeit mit euch, und haben dementsprechend da auch immer im Blick, wie sich da der Markt entwickelt. Und es ist wirklich überraschend zu sehen, dass da immer noch so viel Missverständnisse zu dem Thema herrschen. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr gut, wenn wir hier nochmal mit diesen ganzen Thesen aufräumen und nochmal klar darstellen, wobei es sich hier wirklich handelt.
Genau, und du hast jetzt so einen Überblick mal gegeben und auch mit einigen Vorurteilen aufgeräumt. Jetzt so in dem nächsten Schritt, was bedeutet das denn technologisch jetzt besonders für euch? Was ist dadurch möglich und was gibt es da für Chancen, die darin liegen?
Die Chancen sind eigentlich, dass wir als Enabler in dieser Branche wirklich Geschäftsprozesse und Innovationen begleiten können, an die man aktuell noch überhaupt nicht gedacht hat. Das geht von automatischen Zahlungsmöglichkeiten bis hin zu solchen Prozessoptimierungen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Wir haben einen Kunden, der macht zum Beispiel, der wertet die Finanzdaten direkt aus, um die Steuererklärung zu automatisieren. Also das sind so Bewegungen, wo man hingeht. Da sind wir selber immer überrascht, welchen Innovationstempo unsere Kunden dann wiederum an den Tag legen, die wir dann mit den Daten versorgen. Das ist, glaube ich, das ganz Spannende, und das ist auch das Ziel, was mit der PSD2 verfolgt wird, dass dort Innovationen rund um Bankdaten angeschoben werden, und das sieht man ganz deutlich, dass das langsam an Fahrt aufnimmt.
Das ist wie so eine Kettenreaktion quasi, jetzt wo man mal da so ein bisschen gelockert hat, beziehungsweise nicht mehr in so einem Korsett ist, dann überbietet man sich natürlich mit Möglichkeiten, und man sieht, oh, das eine klappt noch, das ist aber noch längst nicht Ende der Fahnenstange, da kann man ja noch 2-3 Schritte weiterdenken. Das ist ein optimaler Nährboden, sage ich mal, für Innovation.
Ja, das ist auch das, was ich jedem unserer Kunden sage. Man muss irgendwie anfangen, mit den Daten zu arbeiten, und sei es auch noch so ein kleiner Use Case. Sobald ich dann ein bisschen Gespür für die Daten bekomme und die Prozesse, die ich damit automatisieren kann, dann kommt immer eine Idee nach der anderen, und die Kunden, die mal angefangen haben, die hören eigentlich nie auf, und da kommen immer wieder neue Ideen. Also der Bereich ist gefühlt ein Bereich, wo wir noch sehr, sehr viel sehen werden in den nächsten Jahren.
Da bin ich mir auch sicher. Ja, wir stellen ja allgemein fest, auch bei der Entwicklung unserer App-Produkte, dass durch die Digitalisierung glücklicherweise mehr und mehr der Anwender in den Vordergrund gestellt wird und nicht mehr diese Produktfokussierung stattfindet. Die Daten sind da natürlich der Schlüssel für, um überhaupt erstmal das Wissen zu den Bedürfnissen der Anwender zu generieren. Und ihr schafft ja insbesondere aus Bankdaten Mehrwerte oder wollt daraus Mehrwerte generieren. Welche Daten kommen denn konkret zum Einsatz? Kannst du uns vielleicht mal anhand von konkreten Beispielen erklären, wie ihr aus Daten kundenfreundliche Services schafft?
Ja, also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Das musste ich nämlich auch lernen über die Jahre. Der reine Zugang zu Daten ist relativ unspannend, weil solange ich die Daten nicht interpretieren kann, kann ich daraus gar keine Geschäftsmodelle herstellen bzw. unterstützen. Deswegen haben wir mittlerweile mehr Personen in dem Bereich Data Intelligence, heißt es, bei uns arbeiten, als im Bereich der reinen Datenaggregation. Also für uns ist es ja sehr aufwendig, die ganzen Bankschnittstellen zu warten. Aber das Thema Datenaufbereitung steht ganz klar im Fokus. Ich gebe euch mal 2-3 Beispiele, was wir machen und was man aus Bankdaten machen kann. Und das setzt sich dann sozusagen fort. Ganz konkret, was haben wir aktuell entwickelt? Wir haben aktuell entwickelt eine Vertragserkennung, sodass man auf Basis von Kontotransaktionsdaten, wenn man das möchte, sich automatisiert eine Auflistung erstellen lassen kann. Wo habe ich denn überall Verträge abgeschlossen? Wo zahle ich eigentlich regelmäßig Geld hin? Und das ist dafür gedacht, dass ich eben einen Überblick bekomme, wo mein Geld weggeht, aber auch dann zum Beispiel Verträge optimieren kann, bestimmte Verträge kündigen kann oder managen kann. Ganz klassisch wird das in der Versicherungsbranche eingesetzt. Dort, wenn ich momentan zu einem Versicherungsberatungsgespräch gehe, dann sagt mir der Berater, oh, bring mal bitte deinen Versicherungsordner mit oder überleg dir mal, was hast du denn überhaupt alles für Versicherungen? Da sagen wir heute, du kannst mit einem Blick aufs Konto das sofort vollautomatisiert darstellen, welche Versicherungen ich habe. Ich persönlich habe tatsächlich 2 Auslandskrankenversicherungen schon seit Jahren und habe es nicht gemerkt. Das war ein ganz gutes Beispiel. Ja, und dann setze ich darauf an. Und der zweite Kontext, jetzt einfach mal um so einen Use Case durchzuspielen, die reine Vertragserkennung ist ja die eine Seite. Im Versicherungskontext merke ich dann zum Beispiel, welche Versicherungen hat ein Kunde, aber auch welche Versicherung hat ein Kunde nicht. Und dieses Nicht, das muss ich wiederum in einen Kontext ziehen. Zum Beispiel ist vielleicht eine Risikolebensversicherung nicht so relevant, wenn ich keine Kinder habe und gerade in der Ausbildung stecke oder gerade im Studium bin, dann brauche ich vielleicht noch keine Risikolebensversicherung. Wenn ich aber Familie habe, und auch das sehen wir eben an den Kontobewegungen, wenn ich zum Beispiel Kindergeld empfange, aber ich finde keine Risikolebensversicherung, dann wird es vielleicht Sinn machen, mit diesem Kunden einmal das Thema anzuschneiden und sagen, willst du nicht deine Familie absichern für den Fall, wenn dir was passiert? Und das waren jetzt so zwei Beispiele, das nennt sich bei uns Smart Sales Advisor. Das eine ist die Vertragserkennung, dass ich die Verträge erkenne, aber auch gleichzeitig anhand der Kontobewegungen für den Endkunden einen Bedarf analysieren und aufdecken kann. Und das war jetzt so ein Beispiel. Anderes Beispiel in dem Kontext haben wir mit einer Versicherung besprochen, ist, wenn ich einen Riester-Vertrag abgeschlossen habe. Bei einem Riester-Vertrag muss ich immer einen bestimmten Prozentsatz meines Gehalts ansparen, damit ich Förderungen bekomme. Zumindest habe ich so verstanden. Und den Fall, den die Versicherung mit uns abdecken wollte, ist, dass sie regelmäßig dem Kunden hilft, den Gehaltseingang zu betrachten und zu schauen, ob er noch ausreichend in seinen Riester-Vertrag spart, damit er nicht aus den Förderungen rausfliegt. Also wieder ein Mehrwert für den Kunden auf Basis der Kontodaten, wo man auf Basis dieser Kontodaten dann wirklich dem Verbraucher auch helfen kann. Und da ist ja, es aber eben ganz, ganz wichtig, vom Kunden her zu denken. Also da bin ich schon dabei. Also die Zeiten, wo man früher die Banken gesagt hat, ich will mal alle Bankdaten durchleuchten und schauen, was kann ich dir denn jetzt gerade verkaufen, das funktioniert heute nicht mehr und würde auch kein seriöser mehr versuchen.
Ja, und wie du schon sagst, also der Sprung von dem dicken Versicherungsordner dann auf die leichtgewichtige digitale Variante davon, der ist natürlich sehr groß und der ist der Startpunkt natürlich für so eine Kettenreaktion, wie wir sie vorhin schon besprochen hatten. Man merkt ja der ganzen Fintech-Branche natürlich an, man liest sehr viel drüber, da entwickelt sich vieles in rasanter Geschwindigkeit. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, wie bewertest du das? Kann diese Geschwindigkeit gehalten werden? Wird sie vielleicht sogar noch erhöht? Ist das eher so eine Blase? Wie beurteilst du das?
Zweischneidig. Also auf der einen Seite sehe ich gerade in unserem Markt ein Stück weit eine Konsolidierung, eine Reife. Also da sind sehr, sehr viele gestartet vor 2-3 Jahren, denen heute die Luft ausgeht, bei denen sich die Geschäftsmodelle eben nicht am Markt durchsetzen konnten. Also diese, ich nenne es jetzt mal Goldgräberstimmung, die ist ein Stück weit vorbei, aber das schadet nicht, weil insgesamt merke ich schon, dass der Markt jetzt nochmal einen ganzen Schwung zulegt und an Dynamik gewinnt. Also die Anzahl an Kunden, die bereit sind, sich jetzt neuen Fintech-Prozessen zu öffnen, die nimmt rasant zu. Deswegen glaube ich, dass insgesamt der Markt weiter wächst, aber er wächst jetzt in sozusagen ein bisschen einem reiferen Stadium.
Was definitiv sicherlich ganz gut ist, weil man jetzt weniger auf Visionen hinarbeitet, sondern wirklich konkrete Geschäftsmodelle entwickelt, die dann auch realistisch auf wirklich kundenfreundliche Services abzielen, könnte ich mir vorstellen. Wir hatten eingangs schon gesagt, ihr arbeitet auch sehr eng mit der Schufa zusammen. Wenn wir jetzt mal in Richtung der Schufa denken, welche Modelle der Zusammenarbeit haben sich hier schon ergeben und welche Probleme wollt ihr da künftig lösen? Also in welche Kundenlösungen kann man in der Richtung denken?
Also Schufa ist ja eine ganz, ganz spannende Partnerschaft. Wir haben vor knapp 2 Jahren, 2,5 Jahren gesagt, ja, wo können wir denn mit unseren Daten richtig viel Mehrwert liefern? Wo können wir noch spannende Themen machen? Und dann kamen wir relativ schnell auf die Schufa, weil die Schufa hat ja von jedem Bankkunden, der ein Bankkonto eröffnet hat, oder fast jeden, kriegt sie eine Meldung und hat somit auch die Daten grundsätzlich einmal vorliegen. Also bei welcher Bank habe ich was und welche Kontonummer zum Beispiel. Und wenn man diese Daten verbindet mit unseren Daten, geht immer nur Mit dem Einverständnis des Endnutzers können wir nicht so machen. Kann man aber ganz spannende Services bereitstellen. Also ganz konkret, was haben wir gebaut zusammen mit den Schufa-Daten, mit der Schufa? Wir haben ein Identifikationsprodukt gebaut, nennt sich bei uns Giroident. Auf Basis von Giroident kann ich mit einem einmaligen Zugriff auf das Bankkonto, indem ich meine Online-Banking-Zugangsdaten eingebe, das läuft dann über unsere Schnittstelle, einen Kunden eindeutig identifizieren, weil wir zum Beispiel die Adressdaten dann noch gegen die Schufa-Datenbank validieren. Und die Daten in der Schufa-Datenbank wurden ja von der Bank übermittelt, wo ich einmalig meinen Ausweis bei der Kontoeröffnung auch vorzeigen musste. Und somit haben wir diesen innovativen technischen Teil, der von uns kommt, bei dem wir den Online-Banking-Zugriff nutzen, um einen Kunden zu validieren. Also er muss nicht irgendwie erstmal irgendwas neu sich registrieren bei einem Identitätsdienst, sondern wir nutzen das, was schon am Markt nahezu jeder digital affine Mensch hat, und verbinden das mit Schufa-Daten, um dann ein spannendes Produkt wie Giroident auf den Markt zu bringen.
Ja, das ist ja genau die Symbiose, die du vorhin angesprochen hast, auch. Also die richtigen Daten mit der richtigen Technologie verknüpft, ergibt dann eben auch ein schönes Projekt. Und ja, ich denke, wir können sicher in ein paar Monaten da auch nochmal einen Teil 2 machen, weil auch wir haben ja noch ein spannendes Thema gemeinsam im Köcher, worüber wir sicher so in Zukunft noch sprechen können. Bis hierher aber schon mal vielen, vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Wir sind jetzt so mit dem fachlichen Teil durch. Jetzt interessiert natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch ein bisschen der Mensch dahinter, beziehungsweise so, wie du tickst, wie du denkst. Und das bringt uns direkt zu unserem Teil Just Add Your Two Cents. Das heißt, wir stellen dir ein paar schnelle Fragen mit Bitte um kurze Antwort, um dich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen zu können. Und ich starte auch gleich mit der ersten Frage. Welche Lektüren und digitalen Angebote kannst du denn empfehlen?
Also ich kann zwei Themen beschäftigen mich momentan. Ein Thema ist, was mir schon immer sehr am Herzen lag, ist das Thema Unternehmertum. Unternehmertum habe ich ein richtig gutes Buch gefunden. Das ist von Stefan Mehrath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das kann ich wirklich ganz stark empfehlen, weil es auch jetzt für mich als, ich würde mal sagen, erfahrenen Unternehmer doch noch ziemlich viele Einblicke gibt und das spannend erzählt. Es ist eben nicht ein reines Sachbuch, sondern es ist eher ein bisschen wie ein Roman gehalten. Also ich finde das sehr spannend, kann ich jedem empfehlen. Das zweite Thema, was mich bewegt momentan persönlich, ist das Thema Minimalismus. Also, wie kann ich mich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren, die mir im Leben irgendwie einen Mehrwert bringen? Da gibt es ein ganz spannendes Buch, The Minimalists oder Minimalism. Auch eine Netflix-Doku gibt es darüber. Ist aber eine ganz spannende Sache, weil es letztendlich besagt, dass man insbesondere von physischen Gegenständen eigentlich nur das besitzen soll, was einem entweder Spaß bereitet oder einen tatsächlichen Zweck erfüllt. Und es ist nicht Askese, wenn mir ein Maserati in der Garage jeden Tag Spaß bereitet, dann ist es eben der Maserati. Aber ich soll nicht lauter Nonsens kaufen, der dann einfach nur rumsteht, der irgendwie produziert wurde. Das kann es auch nicht sein auf Dauer. Also das ist ein Thema, was mich persönlich auch ein bisschen bewegt und wo ich versuche, mich anzunähern.
Sehr guter Impuls. Also das Minimalismus-Thema ist ja wirklich heiß diskutiert, auch durch Corona nochmal gefühlt hochgekocht, weil die Leute gemerkt haben, wir müssen uns jetzt wieder auf das Wesentliche oder wir wollen uns jetzt wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Und beobachte ich auch sehr, sehr stark in meinem Netzwerk, dass sich da die Leute angefangen vom Ausmisten der Kleiderschränke bis hin zu allen möglichen Minimalismus-Ansätzen austoben. Das ist sehr spannend zu beobachten. Daran anknüpfend, wenn wir so ein bisschen beim Thema Minimalismus sind, wenn du jetzt drei Apps nennen müsstest, auf die du deinen Smartphone-Homescreen reduzieren müsstest, welche drei Apps wären das?
Also tatsächlich muss ich sagen Spotify, weil ich da insbesondere Hörbücher höre, gar nicht so sehr Musik, aber die Hörbücher, wieder Stefan Mehrath, kann ich sehr empfehlen, kann man auch im Schlaf sich als Unternehmer.
Verlinken wir.
Genau. Die zweite App, würde ich sagen, ist für mich, ja, klingt ein bisschen banal, aber die Bahn-App, weil ich habe beruflich eine Bahncard 100 und ich fahre wahnsinnig gern Bahn und ich nutze aber dabei immer die Zeit, dass wenn ich irgendwo Puffer habe, steige ich an irgendeinem Bahnhof eine Stunde aus und schaue mir eine Stadt oder eine Gegend an und das macht mir wirklich Spaß und das kann ich mit der Bahn-App dann wirklich sehr, sehr flexibel alles handhaben. Ja, die dritte App, die ist ganz klassisch meine Banking-App. Da möchte ich auch nicht drauf verzichten, mit einer Multibankfunktion mir jeden Tag einen Überblick über meine Finanzen letztendlich zu schaffen.
Super, ja, denn die Angewohnheit mit dem Aussteigen und sich die Stadt mal angucken in der Pause, die habe ich auch, finde ich auch sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ja vorhin schon ein bisschen was zu deiner Morgenroutine zumindest gehört, was auch das Thema Homeschooling beziehungsweise dann Schule oder Fertigmachen zur Schule betrifft. Wie sieht es denn generell aus? Hast du sonst noch Morgenroutinen, Tagesroutinen, auf die du nicht verzichtest?
Tatsächlich habe ich mich ertappt, dass ich seit dem Börsenspiel in der 10. Klasse habe ich ein Handelsblatt-Abonnement, wo ich tatsächlich eine physische Zeitung noch nach Hause geschickt bekomme. Ich glaube, ich bin der Einzige im Haus, der noch physisch eine Zeitung bekommt. Aber das genieße ich tatsächlich, diese Zeitung zu lesen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich die physische Zeitung vor mir habe und die lese, dass bei mir mehr hängen bleibt, als wenn ich die vergleichsweise kurzen Snippets lese. Aber das gehört dann gleich im Nachgang, nachdem ich mich durch meine Zeitung gewühlt habe. Das fängt immer dann an, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Normalerweise, davor schaffe ich es nicht. Lese ich aber auch noch die einschlägigen Fintech-Newsletter und dann habe ich einen ganz guten Überblick. Und dann starte ich in den Tag und versuche, den irgendwie zu strukturieren und dann dort Herr der Lage zu bleiben.
Sehr gut, sehr schöne Routine. Welche berühmte Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen und warum?
Bill Gates fällt mir da ein. Bill Gates ist jetzt nicht so sehr wegen seinem wirtschaftlichen Erfolg als Unternehmer. Da gibt es relativ viele, die ich vergleichsweise treffen möchte. Ich bewundere aber an Bill Gates, dass er die großen Themen angeht und für die großen Themen Lösungen erarbeitet und dabei aber nicht auf, ja, sage ich mal, gesellschaftliche Strömung jetzt unbedingt Wert legt, sondern sie wirklich neutral anschaut und fragt, wie kann ich ein tatsächliches Problem lösen? Also konkretes Beispiel, die Diskussion nochmal anzustoßen, ob vielleicht eine moderne Kernkraft die Lösung zur Klimaerwärmung sein kann oder nicht, das finde ich extrem sinnvoll und reizvoll und nicht davor irgendwelchen Dogmen zurückzustrecken. Ohne dass ich jetzt weiß, ob das eine sinnvolle Lösung ist, aber es einfach nochmal zur Diskussion zu stellen und ernsthaft anzuschauen, das finde ich sehr, sehr gut von ihm und dafür bewundere ich ihn auch, dass er nicht nur gestreamlined
Ja, und auch nicht immer das
dort
Rad
agiert.
komplett neu erfinden will, sondern vielleicht auch auf bestehende Ressourcen aufbauen möchte und diese optimieren möchte.
Genau.
Ja, und auch so eine Aussage pro Kernkraft, die braucht ja ein bisschen Mut. Und ja, ich meine, solange man keine langfristige Lösung hat, muss man ja alle Optionen mal durchdenken. Vielleicht von den ganz großen Fragen hin zu noch etwas kleineren Themen. Gibt es irgendwas, was du zuletzt gelernt hast, was du hier in dem Rahmen wiedergeben kannst und möchtest?
Ja, ich habe es schon erwähnt. Also Minimalismus kann ich jedem empfehlen, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, ich begleite sehr gute Studenten als Mentor an der Universität und habe mir dort auch das Thema Unternehmertum auf die Fahnen geschrieben. Und ich habe es gemerkt, dass wenn man mit diesen guten Studenten, die ganz klassischerweise in irgendwelche Betriebswirtschaftsstudenten sind das meistens, die ganz klassisch in irgendwelche Unternehmensberatungen abdriften, wenn sie sehr gute Studenten sind. Wenn man die aber ein bisschen an die Hand nimmt und für Unternehmertum begeistert, dann sehen das viele auch die Chancen darin. Und ich habe schon ein, zwei jetzt erfolgreich mit in das Unternehmertum begleitet. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar, dass man so einen Impact auch leisten kann. Also das
Großartig.
macht Spaß.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir zur großen Just Add Digital Abschlussfrage und die knüpft eigentlich auch an das Unternehmertum an. Jeder Unternehmer ist auch immer zu einem gewissen Maß ja ein Visionär und dementsprechend wollen wir auch allen unseren Gästen eine visionäre Frage stellen. Wo würdest du digitalisieren, wenn es keine Grenzen gäbe, was Budget, Security oder die Technologie angeht?
Ja, also das ist für mich relativ klar, ich würde den gesamten öffentlichen Bereich, die Verwaltung, inklusive Gesundheitswesen, also da würde ich wahnsinnig digitalisieren, weil das für mich so eine Grundfunktionalität ist. Und wenn die digitalisiert ist in einer Gesellschaft, dann wird das wieder wahnsinnige Nachfolgeeffekte nach sich ziehen. Gleichzeitig Gegenteil sieht man momentan, also in den vielen analogen Prozessen, gerade jetzt in Corona-Zeit, könnte man schlicht wahnsinnig werden, wenn man ein bisschen aus der Branche kommt.
Ja, absolut. Definitiv.
Das ist auch schon häufiger gefallen, diese Antwort auf unsere Frage. Da ist wirklich ein sehr, sehr großer Need innerhalb der Gesellschaft und auch bei unseren Gästen, die wir hier hatten. Im Bereich Gesundheitswesen arbeiten wir jetzt selber gerade an einer App im Bereich Kommunikation im medizinischen Bereich. Da werden wir auch in einer der nächsten Episoden von Just Add Digital reinhören. Da gibt es dann vielleicht auch was, was dich freuen wird, Florian, wenn wir da auch die nächsten Schritte gehen können und wir da hoffentlich auch unseren Teil zu beitragen können.
Freut mich, dass ich eine tolle Überleitung für euch geliefert habe.
Ja. Vielleicht sollten wir mal eine Taskforce aus den verschiedenen Interviewpartnerinnen und Partnern hier bilden, die dann mal gemeinsam dieses Thema angehen oder die ihren Input bringen. Das wäre sicher wunderbar.
Ich glaube, da könnte man ein richtiges Innovations-Speedboat schaffen, wenn wir hier mal die großen digitalen Macher an einen Tisch bringen und an den Lösungen gemeinsam arbeiten. Definitiv.
Definitiv, ja, nehmen wir uns auf jeden Fall vor für 2021 noch. Ja, Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Impulse, die du uns hier gegeben hast. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr lehrreich, ich denke auch für die Hörerinnen und Hörer. Und ja, und dann bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden und darauf hinzuweisen, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, stehst du sicher auch gerne noch zur Verfügung. Schreibt uns gerne, lasst uns gerne noch eine Subscription da auf den verschiedenen Kanälen oder ein Like. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.
Auch vielen Dank von meiner Seite. Ciao.
Danke, ciao.